Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich in meiner Kindheitgemeinde predigen darf. Das ist schon echt eine schöne Premiere für mich. Ich bin von dieser Gemeinde geprägt worden und es ist einfach echt schön, hier zu sein. Freunde von mir in Linz leben in einem Hochhaus und immer wenn ich zu ihnen gehe, dann nehme ich einen Geruch im Treppenhaus war. An manchen Tagen im Sommer ist es so schlimm, dass ich die Luft anhalten muss, wenn ich zu ihnen ganz raufgehe. Und ich habe meine Freunde darauf angeredet, habe gesagt, was ist da los? Ist euer Müllraum irgendwie offen? Schaut mal, dass du irgendwas hinkriegst, weil das ist furchtbar. Und sie sagen, nein, das ist nicht der Müllraum, das ist die Nachbarin, die unter uns wohnt. Und sie haben eines Tages versucht herauszufinden, was denn da für ein Geruch aus der Wohnung rauskommt, klopfen an und in dem Moment, wo die Nachbarin, wir nennen sie Frau Müller, aufmacht, wird ihnen alles klar. Weil hinter ihr stapeln sich die Kisten bis nach oben. Es liegen Sachen, es hängen Dinge runter, Glühbirnen liegen am Boden und es riecht, als wäre irgendwo was vor langer Zeit gestorben. Und meine Nachbarn, also meine Freunde, wollten natürlich herausfinden, okay, was ist da los? Und eines Tages kommt eine Angehörige von der Frau Müller und sie fragen sie, hey, was ist denn da? Was ist los? Und dann erfahren sie, Frau Müller ist nicht einfach nur unhygienisch und unordentlich, sondern sie hat das Messi-Syndrom. Das heißt, sie hat eine Krankheit, einen Sammelzwang und sie ist gar nicht in der Lage, alleine Ordnung zu halten. Der viele Müll in der Wohnung bewirkt, dass die Frau Müller krank wird. Und nach verliert sie ihre Sozialkontakte. Es kommt echt schon lange niemand mehr auf Besuch. Und auch außerhalb der Wohnung möchte sich niemand mehr mit ihr treffen, weil die Frau Müller trägt den Geruch mit sich mit. Der klebt in ihren Haaren, in ihre Kleidung. Und Frau Müller leidet drunter. Und dann kriegt sie auch noch Ärger mit der Hausverwaltung. Unvergebenes ist wie Müll. Wenn Menschen uns verletzen, also etwas bei uns ablagern, das verwest und zu Müll wird, wenn sie schuldig werden an uns und wenn wir diesen Schmerz lange mit uns tragen, dann kann der Eigendynamik entwickeln. Und Vergebung ist die Lösung. Vergebung ist der Akt, der uns wieder frei macht und durch den wir den Müll wieder loswerden. Und der heutige Predigttext handelt von Vergebung und wie der Papa schon gesagt hat, der ist eingebettet in die Bergpredigt. Die Bergpredigt war so eine richtig lange Predigt, die da Jesus gehalten hat vor vielen Menschen. Und nach dem Vaterunser kommen diese zwei Sätze fast so wie reingequetscht, bevor Jesus zum Thema Fasten übergeht. Und vielleicht kannst du die nächste Folie machen. Also in Matthäus 6, 14 bis 15 lesen wir, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie geht's euch, wenn's das Herz? Ich finde das ja voll unfair. Ich denke mir, super, jemand verletzt mich und Jesus vergibt mir nichts. Wie komme ich dazu? Was soll das? In Kolosser 3, 13 steht, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Es geht auf jeden Fall klar hervor, Jesus ist Vergebung wichtig. Und warum das so ist, das möchte ich heute mal euch anschauen. Nächste Folie bitte. Ah, die leere Folie, super. Ich werde zuerst an einem persönlichen Beispiel erklären, welche Auswirkung Unvergebenes haben kann. Danach gehen wir in eine praktische Umsetzung, also ein Crashkurs, wie vergebe ich richtig? Und Spoiler Alert, es geht nicht darum, dass du sagst, passt schon. So, in meiner letzten Arbeit ist Folgendes passiert. Wir sitzen am Mittagstisch, ganz üblich, wir sind in einer Digitalagentur in Linz, wir sind super hip, das heißt, wir essen alle unsere Falafel Bowls oder so irgendwas und wir reden übers Wochenende und ich erzähle von dem Bild, das ich gerade male. Und ich bin direkt aufgeregt, das Bild, das wird super schön. Und dann sagt ein Kollege irgendwas, macht sich irgendwie lustig über dieses Bild. Und aus mir kommt es unverblümt, völlig unkontrolliert hervor, geh heut doch dein Mund. Ich stehe auf, nimm meine Falafel Bowl, geh in die Küche und dann kommt es über mich und denkt mir, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich bin da mit meiner Mentorin getroffen und habe ihr nicht erklären, was passiert ist und sie mir auch nicht. Dann habe ich gesagt, na fragen wir doch einmal Gott. Und wir haben ihn gebeten, dass er zeigt, was denn die Ursache ist. Warum ich so vollkommen überreagiere auf eine kleine, auf ein kleines Diss. Also auf eine kleine, dass er sich lustig macht. Und quasi sofort kommt eine Erinnerung hoch. Nämlich, ich war 7 Jahre alt, ich erinnere mich noch, ich stehe oben in meinem Zimmer und habe irgendwie keine Mariah Carey gehört oder irgendwas, jedenfalls stehe ich vor meinem Blümchenspiegel und habe eine Bürste in der Hand und singe voll lautstark mit. Und es war gut. Ich war richtig gut, ich habe volle Freude gehabt, ich war einfach voll schön, ich war eine Diva, ja, mit 7, wuhu. Und dann gehe ich runter, weil die Oma zum Mittagessen ruft. Oma stellt den Nudeltopf auf den Tisch und sagt, Maria, was schreist denn so umeinander oben? Und ich habe nicht gelacht. Für mich war das voll arg, weil ich habe mich ja gerade nur so toll gefühlt. Ich war voller Übermut. Und dann macht sich meine Oma vor meinen Brüdern und vor meinem Papa lustig über mich. Hat mich beschämt. Hat mich beschämt von etwas, von dem ich selber begeistert war, auf das ich stolz war. Und meiner Mentorin und mir war klar, hier ist die Ursache, hier ist die bittere Wurzel begraben, die schuld ist an meinem Wutausbruch über 20 Jahre später bei meinem Kollegen. Und bittere Wurzel, das ist ein gängiger Begriff in Seelsorge, aber auch anderen Bereichen und beruht auf diesem Vers in Hebräer 12,15. Achtet darauf, dass keine bittere Wurzel unter euch aufwächst, Unfrieden anrichtet und die ganze Gemeinde verunreinigt. Also eine unangemessene Überreaktion ist zum Beispiel eine schlechte Frucht, die auf eine bittere Wurzel zu schließen lässt. Also jetzt nur mal, eine unangemessene Überreaktion zum Beispiel ist eine schlechte Frucht, die auf eine bittere Wurzel schließen lässt. Oft sehen wir so ein Verhalten an uns selbst und wir versuchen dann mit aller Kraft, das in Zukunft anders zu machen. Ich muss mich in Zukunft bemühen, wenn da mein Kollege wieder irgendwas sagt, dann bleibe ich das nächste Mal ruhig. Aber egal wie sehr wir uns bemühen, wir fallen trotzdem immer wieder zurück auf alte Verhaltensmuster. Kennt ihr das? Und es hilft nichts, nur die schlechte Frucht vom Baum zu nehmen. Weil wenn die Wurzel bitter ist, dann wachsen oben immer schlechte Früchte wieder nach. Wir müssen die Wurzel finden, wir müssen das Problem buchstäblich an der Wurzel packen und ausreißen. Und wie man das macht, dazu komme ich später noch. In meinem Gespräch mit der Mentorin ist mir auch klar geworden, dass ich damals als 7-Jährige so einen Schwur abgelegt habe, einen Glaubenssatz. Und das war jetzt nicht Hand aufs Herz wie bei den Pfadfinder, sondern es war eher unterbewusst und ich habe mir damals geschworen, ich werde nie wieder zulassen, dass sich jemand über meine Kreativität lustig macht. Und in dem Moment, wo mir dieser Glaubenssatz klar wird, fallen mir auf einmal zig Situationen ein, wo ich voll scharf reagiert habe, wenn Leute da nur irgendwas gesagt haben. Weil ich habe ja nicht zulassen können, dass die sich über meine Kreativität lustig machen. Und außerdem konnte ich aus meiner Verletzung heraus und durch meinen Glaubenssatz lange nicht mehr vor anderen frei singen. Singen, malen, alles kreativ. Und oft, wenn ich gemalt habe, habe ich das geheim gehalten und niemandem gezeigt. Voll schade. Und ich habe zum Beginn der Predigt gefragt, warum Vergebung für Jesus offensichtlich so wichtig ist. Na, genau wie die Frau Müller körperlich krank geworden ist, weil der Müll und der Dreck in ihrem Haus einfach alles unhygienisch gemacht haben, genauso kann unsere Seele, unsere Psyche krank werden durch Unvergebenes. Auch körperlich können wir krank werden. Das ist mittlerweile psychologisch mehrfach belegt. Vergebung geht Hand in Hand mit Heilung oder wir können es noch krasser sagen eigentlich, ohne Vergebung ist keine Heilung möglich. Ohne Vergebung ist keine Heilung möglich. Ihr sollt einander vergeben. Also wie geht das jetzt? Was ich euch jetzt sagen werde, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern da gibt es viele Studien dazu. Christlich basiert, aber auch aus glaubensunabhängiger Psychologie. Jemand lässt zum Beispiel seinen Grant an mir aus. Ein schnelles, ich vergebe ihm, ihr, und wir glauben, dass es damit erledigt ist. Aber dann treffe ich die Person ein paar Tage später wieder und wir merken, na, so ganz weg ist es nicht. Da ist schon noch die Verletzung da, ich bin schon nur wütend. Und wenn wir Vergebung lapidar behandeln, dann bleiben Reste. Und wir haben nicht wirklich aufgeräumt. Das ist wie, wenn wir sehen, dass ein Raum voller Müll ist und ich sage, ich räume da auf. Dann nehmen wir eine oder vielleicht zwei Kisten mit dem ganzen alten Kram, bringen es zum Müllraum und dann lassen wir es gut sein und oben ist aber nur der ganze Raum voll. Es ist nicht gründlich. Und wenn Jesus uns sagt, dass wir vergeben sollen, dann meint er nicht, dass wir entschuldigen sollen, was die andere Person getan hat. Vergebung ist keine Entschuldigung. Im Gegenteil, es ist eine genaue Klarstellung der Anklage. Vergebung ist eine genaue Klarstellung der Anklage. Nächste Folie bitte. Und die Anklage, das ist ein extrem wichtiger Schritt für eine saubere Vergebung, in der man den letzten Schimmel aus der Wand kratzt. Und ich möchte diesen Schritt an meinem Beispiel erklären. Also zusammen mit meiner Mentorin habe ich mir vorgestellt, meine Oma sitzt vor mir. Und ich sage ihr alles, was die Situation damals in mir ausgelöst hat. Ich sage, Oma, ich war so stolz auf mein Singen und ich habe mich so toll gefühlt. Und du hast mich vor den anderen bloßgestellt. Du warst entmutigend. Wegen dir habe ich mir lange Zeit nicht mehr getraut zu singen. Du hast mir die Freude genommen und ich klag dich an. Und es ist vollkommen irrelevant, dass ich heute als 31-Jährige weiß, dass meine Oma das gar nicht so gemeint hat. Weil die 7-jährige Maria ist verletzt worden. Und heute nehme ich die Gefühle der 7-jährigen Maria endlich wahr. Und mir kommt vor, dass viele meiner Freunde so diese Aussage haben, man darf Gefühle nicht so offen zeigen, vor allem negative nicht. Und wir missbrauchen auch biblische Wahrheiten, dass wir Herr unserer Gefühle sein sollen. Aber im geschützten Rahmen, vor einer Person, vor Gott, also im geschützten Rahmen, vor Gott sollen wir unsere Gefühle wahrnehmen. Weil wenn wir dem nicht nachgehen, wenn ich gar nicht weiß, wenn ich gar nicht benennen kann, was denn eigentlich die Verletzung ist, na was vergebe ich denn dann, wenn ich sage, ich vergebe ihm, ihr? Anklage ist außerdem kein hinter dem Rücken schimpfen, also das ist mir jetzt schon ganz wichtig. Wir machen die Anklage bewusst vor einer Vertrauensperson. Nicht überall. Vielleicht der Pfarrer. Bitte nicht direkt bei der Person, die euch verletzt hat. Das wäre kontraproduktiv. Es kann natürlich sein, dass nachher nur Gespräche notwendig sind, klärende Gespräche mit der Person, aber erst im Nachgang. Erst wann wir bereits vergeben haben und mit freiem Herzen der Person begegnen können. Dann sind konstruktive Gespräche überhaupt erst wirklich möglich. Und viele von uns haben Dinge erlebt, die sind sehr viel schlimmer als die Sache mit meiner Oma. Vielleicht wurdest du von jemandem hintergangen, vielleicht war dein Vater abwesend, deine Mutter gewalttätig, der Partner unfair. Vielleicht bist du missbraucht worden, auf welcher Ebene auch immer. Vielleicht hast du jemanden verloren, vielleicht bist du vor allem wütend auf Gott. Wir dürfen auch Gott anklagen. Das machen die Psalmisten. Beim Hiob gibt es ein ganzes Buch. Wir können sagen, hey, wo warst du, Gott? Ich bin so wütend auf dich. Ich bin so enttäuscht von dir. Wieso hast du mich verlassen? Wieso sagst du, du bist gut, aber offensichtlich nicht zu mir? Gott haltet das aus. Der Schritt der Anklage kann manchmal ein bisschen dauern. Das kann was ganz Schnelles sein, was ich am Heimweg mache, im Auto. Oder manchmal braucht es Stunden, manchmal braucht es mehrere Seelsorge-Sessions. Aber nimm dir die Zeit, das ist wichtig. Und wenn ich dann endlich alles ausgesprochen habe, dann ist der nächste Schritt, diesen Schmerz und diesen Anklagepunkt, der allesamt vor Gott zu bringen. Und ich stelle mir vor, ich habe einen Zettel, wo das alles draufsteht, was ich meiner Oma vorwerfe. Und ich gehe mit diesem Zettel zum Kreuz, an dem Jesus genau für das gestorben ist. Und ich stelle mir vor, dass ich diesen Zettel am Kreuz anbringe, drauf Nagel hinlege, was auch immer. Und ich sage, Oma, ich vergebe dir in Jesu Namen. Und ich widersage jedem Recht auf Wiedergutmachung und Rache. Nächster Slide, bitte. Weil zu vergeben bedeutet, dass man kein Recht mehr hat auf Wiedergutmachung oder auf Rache. Weil wenn wir vergeben, gehen wir das Risiko ein, dass sich die andere Person vielleicht nie entschuldigt. Und hier ist kleine Randbemerkung, natürlich können Konsequenzen gezogen werden, wenn jemand mein Auto kaputt macht, natürlich gibt es Versicherungen und Schadensersatz. Oder wenn im Büro oder in der Gemeinde was passiert, natürlich kann die Obrigkeit der Gemeinde beschließen, es sind jetzt Schritte notwendig, eh klar. Aber ich bin mit dieser Vergebung im Reinen mit Gott. Ich bin im Reinen mit Gott. Und was zwischen Oma und Gott steht, das ist deren Sache. Und dann spreche ich noch ein letztes Mal diesen Schwur aus, also diesen Glaubenssatz, den ich getroffen habe als Kind. Und ich sage wieder, Herr Jesus, in diesem Namen mache ich diesen Glaubenssatz kaputt. Dieses, ich darf nicht zulassen, dass sich jemand lustig macht. Ich breche diesen Satz. Ich gebe dir diesen Satz ab und ich hole ihn mir nie wieder zurück. Punkt aus. Das war's. Und dann bitte ich Gott noch um Vergebung. Nächstes Slide, bitte. Ich bitte ihn um Vergebung dort, wo ich mich selber falsch verhalten habe, dafür, dass ich meinen Kollegen angefahren habe, und bei ihm entschuldige ich mich natürlich auch. Und diese Art von Vergebung scheint für viele vielleicht total über drüber. Aber sie ist gründlich. So gibst du Jesus die Möglichkeit, dich frei zu machen. Und er tut's. Er macht wirklich frei. Ich habe das selber erlebt. Der Raum, der vorher voller Müll und voller Schmutz war, ist jetzt voll sauber. Ich kann jetzt wieder unbeschwert singen und malen. Wenn ich gerade was male, dann zeige ich Leuten mein Projekt. Und wenn sich jemand lustig macht, dann kann ich auf angemessene Weise vielleicht verletzt sein. Aber nicht unkontrolliert ausfahren. Der Predigttext von heute war: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung bedeutet auch freilassen. An manchen Stellen in der Bibel wird das so übersetzt. Und ich glaube, das ist die Aussage unseres Bibeltextes. Wenn wir anderen nicht vergeben, wenn wir also den Müll nicht mit Jesu Hilfe beseitigen, dann kann er uns nicht befreien davon und uns nicht mit dem auffüllen, was er uns schenken will. Stellt euch vor, oder stell dir vor, dein Herz ist ein Riesenhaus mit vielen Zimmern. Vielleicht hast du Gott, Jesus, schon in dieses Herz, in dieses Haus eingeladen. Vielleicht hat er sich in ganz vielen Räumen schon voll eingelebt. Ihr wohnt da schon gemeinsam. Ihr habt schon ganz viel Saustall miteinander aufgeräumt. Jesus hat schon viele Wunden geheilt. Und immer wieder nimmt Gott dich an der Hand und führt dich in einen Trakt des Hauses, in dem du schon lange nicht warst. So groß ist das Haus, dass es Trakte gibt, in dem er schon lange nicht mehr war. Und du beginnst, deinen Geruch wahrzunehmen. Und dir graut schon, du möchtest gar nicht hingehen, gar nicht hinschauen. Und du hättest diesen Geruch vielleicht gar nicht selber wahrgenommen, aber Gott hat dich hingeführt. Fürsorglich, liebevoll und in einem Tempo, das für dich passt. Und ganz behutsam sagt er zu dir, es ist Zeit. Ich will diesen Raum sauber machen, weil hier kann ich nur nicht wohnen. Weigere dich nicht zu vergeben, lass die Last los, gib sie mir, lass uns gemeinsam diesen Müll aufräumen und ihn vernichten, weil dann kann ich diesen Raum in deinem Herzen wieder mit Leben, mit Freude füllen. Lass mich in diesen Raum einziehen, lass mich dich freimachen. Vielleicht hast du ganz schlimme Dinge erlebt, Dinge, die so schmerzhaft sind, dass du sagst, nein. Jeden anderen Raum, Jesus, aber nicht diesen. jede andere Tür, jeder andere Müllhaufen. Aber nicht diese, das kann ich nicht vergeben. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Er schaut dir in die Augen, sieht deinen ganzen Schmerz und sagt, ich weiß. Es tut mir so leid. Ich helfe dir. Vielleicht sind dir jetzt beim Zuhören Themen in den Sinn gekommen. Vielleicht bringt Gott in den nächsten Tagen was hoch. Dann ermutige ich dich, mach die Tür auf, vielleicht mit jemandem anderen. Wenn du Traumata erlebt hast, dann ermutige ich dich, das nur in Begleitung mit einer professionellen Hilfe zu machen. Such dir Hilfe, nimm diese Vergebungsschritte in Anspruch. Hinten draußen vor der Tür habe ich Zettel aufgelegt, so A5 Zettel, wo diese Vergebungsprozesse noch einmal ausführlicher draufstehen. Und geh es an. Lass dir von Gott helfen, dein Haus aufzuräumen, zu säubern. Und wenn ihr mehr über diese Art von Vergebung und innerer Heilung erfahren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auch mit meinen Eltern reden, die haben da eine Ausbildung. Der heutige Predigttext ist eingebettet in die Bergpredigt. Und das ist für mich die Grundaussage der gesamten Bergpredigt. Ohne Jesus schaffen wir es nicht, das Haus sauber zu halten. Wir brauchen seine Hilfe, um wirklich frei zu werden. Ich bin Frau Müller. Wir sind alle Frau Müller.